Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 9. Juni, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute nicht zugeschaltet, sondern erstmalig gegenübersitzend aus der Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl, hier von Angesicht zu Angesicht.
Ich habe an einem mageren Frühstückstisch. Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, einen herzlichen, wunderbaren guten Morgen für morgen, Sonntag, unseren Zuhörern.
Genau, wir zeichnen hier heute ausnahmsweise mal am Samstag auf und wir sitzen gerade bei Ihnen hier am Frühstückstisch. Es ist 7.30 Uhr in der Früh. Wir werden jetzt noch gleich weiterfahren. Sie haben eine Buchpräsentation. Und die letzten 3 Tage, Frau Kneißl, haben wir am Economic Forum teilgenommen. Sie hatten gestern das Privileg, auch dem Chef zu lauschen. Dem Chef ist natürlich die Rede von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Ich konnte ihn nur von den Screens aus beobachten und zuhören und lauschen. Ja, wie haben Sie das denn verfolgt, das Economic Forum jetzt die letzten 3 Tage? Sie waren auf vielen Panels, muss man dazu sagen. Sie waren die ganze Zeit busy. Wir sind uns, ich glaube, nur ein oder zweimal kurz begegnet, weil Sie die ganze Zeit unterwegs waren. Ein Interview nach dem anderen. Es ist wirklich verrückt, Frau Kneißl, wie positiv der Umgang mit Ihnen hier ist, wie respektvoll, wie sehr die Menschen Sie achten. Ja, wie haben Sie das denn verfolgt, die letzten 3 Tage jetzt auf dem Forum?
Ja, es war im Gegensatz zu meinem sonst etwas beschaulichereren Leben zwischen Hunderunde und Büro und Seminare vorbereiten und unterrichten, war das jetzt wirklich das Kontrastprogramm. Es trifft sich Russland und es trifft sich aber auch die Welt in St. Petersburg. Also ich habe das in einem Interview kurz auf den Punkt gebracht und vielleicht ist das auch die Metapher, die unseren Zuhörern im Ohr bleiben könnte. Ich war 2021 auf dem ersten St. Petersburger Wirtschaftsforum und das war damals wirklich eine deutschsprachige Veranstaltung. Also ich sah rundum deutsche Geschäftsleute und busy von also Siemens über Mercedes bis zu den Mittelstandsunternehmern, Kleinunternehmern, Finanzdienstleistern. Alle wollten in St. Petersburg sein, alle wollten ran wieder an ihre russischen Partner und Geld und investieren. Also das war Juni 2021. 2022 war ich dann im Libanon und mit anderen beschäftigt, aber 2023 war ich wieder hier. Ich war damals noch im Libanon, kam aus Beirut angereist. Und das Interessante war, sie hatten zum vorjährigen Wirtschaftsforum einige Gäste aus dem arabischen Raum. Es war auch der Moderator von einem arabischen Sender und es war relativ arabisch, würde ich sagen. Und ich hörte also rundum verschiedenste arabische Dialekte von Nordafrika bis in den Persischen Golf hinein und dachte mir, gut, also so dreht sich die Welt. Aus einem deutschsprachig dominierten Treffen wurde ein arabischsprachig dominiertes. Aber wenn wir uns jetzt hier bewegen, also Sie haben es ja auch auf den Korridoren und in den Konferenzsälen miterlebt, es ist bunt, es ist vielsprachig und man spricht eben nicht mehr Deutsch und nicht mehr Englisch, sondern man hört rundum Russisch, Chinesisch, Arabisch, Persisch, Spanisch, Lateinamerika, ja, Portugiesisch aus Brasilien. Also es war nämlich wirklich international, nicht das, was man jetzt im deutschsprachigen Raum als ein internationales Forum bezeichnet, wo dann ein paar Schweizer, ein paar Niederländer, Österreicher in Deutschland sind, sondern es war im wirklich intensivsten Sinne ein Treffen der Menschen weltweit. Und mir gefällt einfach bei den meisten Großveranstaltungen in Russland diese sehr entspannte Stimmung. Mhm. Trotz der massiven Sicherheitsvorkehrungen, die immer intensiv waren, für die auch jeder wirklich die Geduld aufbringt, weil man weiß, es wird rundum einfach alles doppelt und dreifach abgesichert. Aber die Leute sind entspannt. Es ist nicht diese Ungeduld, die man dann bei uns erlebt. Ja, warum geht da nichts weiter und warum ist dieses oder jenes? Aber ich muss sagen, Respekt, Rosskongress, wenn auch immer wieder das eine oder andere Hiccup dort besteht. Aber die stellen diese Veranstaltung mit 17.000 Teilnehmern auf die Beine. Und das muss mal logistisch bewerkstelligt werden. Also angenehme Atmosphäre, viele schöne Wiedersehen, viele neue Begegnungen. Und im Gegensatz zum Vorjahr, also dieses Mal wirklich richtig voll, was mich für alle Beteiligten freut, weil letztes Jahr hatte ich so meine inneren Zweifel, wie wird es weitergehen? Mhm. Aber siehe da, es geht alles weiter. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Wesentliche, dass ich für mich hier immer wieder aufs Neue mitnehme, im Gegensatz zu der allgemeinen Hysterie, die wir im Westen verspüren. Es ist hier das Leben geht weiter. Wir machen unseren Alltag und wir lassen uns jetzt nicht ins Boxhorn jagen, weil vielleicht die Apokalypse am Nachmittag bevorsteht.
Ja, und das, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, ich hatte es Ihnen gestern Abend, am späten Abend, als wir uns noch getroffen haben.
Es war 3 Uhr früh.
Es war 3 Uhr in der Früh, richtig.
Da sind wir uns über den Weg gelaufen.
Richtig, wir kamen beide etwas später nach Hause hier zu Ihnen in die Wohnung. Und wir haben ja hier gerade die weißen Nächte. Das heißt, es war, es wurde schon wieder hell. So gegen 3 Uhr in der Früh geht hier schon wieder die Sonne auf. Sie wandert ja dann so wunderschön da am Horizont entlang. Und was mich wirklich am meisten beeindruckt hat oder mein, ich sag mal, Hallo-Wach-Erlebnis war, als ich auf einem Panel war, in dem überwiegend Deutsche waren, wie zum Beispiel Hubert Seipel, der in Deutschland ein doch sehr bekannter Journalist ist. Er hatte ist ein bekannter Putin-Biograf, viele spannende Dokumentationen gemacht, ist mittlerweile aber, wie so viele, auch in Verruf geraten wegen Zahlungen aus Russland. Alexander von Bismarck, der Großneffe vom eisernen Kanzler Otto von Bismarck, war in diesem Panel, der deutsche Komponist Justus Franz und noch andere bekannte Gesichter. Und ich hatte mich wirklich auf dieses Panel gefreut und hatte gedacht, das wird ja wahrscheinlich voll sein, ausgebucht sein. Man wird keinen Platz mehr haben. Ich bin extra früher gekommen. Und zu meinem Erstaunen war neben mir maximal 3 bis 4 weitere Besucher an diesem Panel zugegen. Und als ich dann 5 Meter weiter lief, dort war nämlich Ihr Panel mit Vertretern der BRICS-Staaten, das war komplett ausgebucht. Es war kein einziger Platz mehr frei. Ich musste mich hinten in die letzte Ecke stellen, um noch ein wenig was von dieser Atmosphäre mitzubekommen. Und ich habe gemerkt, das ist das, was ich unter Multipolarität verstehe. Das ist, ja, und ich war doch erstaunt zu sehen, dass es keinerlei Interesse an dem deutschen Panel vor Ort gab, an der deutschen Diskussion über die BRICS-Staaten, über das geopolitische Geschehen unserer Zeit. Und auch auf einem anderen Panel, in dem es um die russisch-chinesischen Beziehungen ging, meinte ein chinesischer Vertreter, we came here to stay, wir sind hier hingekommen, um zu bleiben. Ja, Frau Kneißl, ich vermute, Sie können diesen Eindruck bestätigen, oder?
Ja, es ist natürlich sind die Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und Russland seit 2004 übrigens haben sich massiv verdichtet, sind angewachsen. Das hat nicht erst 2022 begonnen, damals Teilnahme Putins an der Eröffnung der chinesischen Winterspiele und die Unterzeichnung dieser Freundschaft, Partnerschaft ohne Grenzen, wie es eben im Originaltitel heißt. Die Beziehungen begannen 2004, sich eben in verschiedenster Weise zu verstärken. Grundlage dafür war in allererster Linie auch die Lösung der vielen damals noch offenen Grenzkonflikte. Also wenn ich mich recht erinnere, es war über ein Dutzend von offenen Grenzstreitigkeiten. Wer sich vielleicht noch aus den 80er Jahren, an die 80er Jahre zurückerinnert, damals standen die Sowjetunion und der große Nachbar, die Volksrepublik China, mehrfach am Rande einer größeren militärischen Auseinandersetzung, gerade wegen dieser Grenzstreitigkeiten. Und dass diese Territorialdispute relativ einfach gelöst werden konnten, also ganz anders als beispielsweise der bis heute offene Inselgrenzkonflikt zwischen Japan und Russland, Kurileninseln, hat man eben hier alles daran gesetzt, offene Fragen auf diplomatischem Wege zu klären. Und mit dem Aufstieg, der ja alle Beschäftigte, mit dem Aufstieg Chinas zuerst als als die Fabrik der Welt, wie es oftmals hieß. Also in China wird, nach China wird ausgelagert, die deutsche Automobilindustrie machte dort das große Geld, alle wollten auf den chinesischen Markt, die Arbeitskräfte seien besser und günstiger, die Abgaben niedriger, diverse Gebühren und Vorgaben existieren nicht. Also es gingen ja alle nach China. Und China ging aber auch andernorts hin. Also der große Exportdrang systematischer Natur erfolgte dann mit dem Amtsantritt des aktuellen Präsidenten Xi Jinping mit seiner Go-West-Strategie, wie es ursprünglich hieß. Also es war gewidmet einem Wirtschaftsaufschwung dem bis dato vernachlässigten Westen Chinas. Das ging dann eben auch hinein in Richtung Zentralasien. Und daraus wurde dann in weiterer Folge die im deutschen Seidenstraßen-Doktrin benannte Expansionsstrategie, wie immer man sie nennen will, die sich in verschiedensten Formen von Ost nach West zieht, vor allem über Landwege, Handelskorridore von Ost nach West. Bekanntermaßen sind die Züge, die aus China abfahren und dann in Mitteleuropa landen, voll. Und wenn sie retour fahren, sind sie meistens leer. Und dazu eben noch parallel geführte die diversen Meeresstraßen, zumindest die heißen auch so sehr poetisch Strings of Pearl, also Perlenkette. So hat China seinen Expansionswirtschaftsfeldzug auf die Beine gestellt. Und ich habe von Anfang an gesagt, da geht es nicht nur um Geschäft, geht es nicht nur um Einkaufen, wie das beispielsweise japanische Firmen in den 70er, 80er Jahren unternahmen, sondern da ist auch immer eine gewisse geopolitische Dimension mitgeschwungen. Das heißt, Chinas Präsenz beispielsweise in Pakistan als Gegengewicht zum Konkurrenten Indien, Chinas Präsenz, wenn man jetzt nimmt in Richtung Europa, Serbien, Ungarn, Griechenland, Staaten, die gebeutelt waren von verschiedensten Problemen oder teilweise noch sind, wo China dann einsprang, wenn andere weggingen. Und um das jetzt auf den Punkt zu bringen, Verhältnis Russland und China, wenn man es jetzt vorsichtig formulieren will, dann kann man sagen, Russland möge nicht Gefahr laufen, die eine Abhängigkeit, sprich jetzt westliche Märkte, westliche Software, Computer, Dienstleister und so weiter, durch eine neue Abhängigkeit, sprich China, abzulösen. Das ist sozusagen vorsichtig formuliert. Andererseits, das ist meine tiefe Überzeugung, hätte sich sowieso alles in diese Richtung gedreht. Ja, es war absehbar, dass China von der Manufaktur, von der Produktionsstätte der Welt zum Technologieführer werden würde. Das zeichnete sich seit 2017, 18 ab. Ich gab damals ein Buch heraus mit dem Titel Wachablöse von der transatlantischen zur chinesischen Weltordnung. Und es hat sich auch vieles in diese Richtung entwickelt. Die Europäische Union machte dann vor einigen Jahren eine 180-Grad-Wolte und sagte, es geht nicht mehr um Wachsen gemeinsam in Harmonie mit China, sondern China ist ein systemischer Rivale. Also man ging sozusagen wirklich auf Konfrontationskurs mit China. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch verstärken. Und parallel hat sich ein sehr großes Vertrauen zwischen chinesischen Amtsträgern und russischen aufgebaut. Präsident Putin und Xi Jinping haben einander über 40 Mal bereits getroffen. Und das geht aber von der Staatsspitze hinein bis in die unternehmerische Ebene. Ich hatte gestern Abend Gelegenheit, an einem Tisch zu sitzen, wo die Vertreter der russisch-chinesischen Handelskammer in Moskau auch teilnahmen. Da geht es um einige zehntausende Firmen, die eben in beiden Staaten tätig sind. Und es ist interessant, wie stark auch hier Russische Musik Theaterkultur nach China hineingetragen wird. Also ein Dirigent wie Valeri Gergiev, der in Europa nicht mehr auftreten darf, weil er zu seiner Heimat Russland steht, wie einige andere Künstler, nicht alle, der ist mittlerweile viel unterwegs, um Konzerte zu geben in der Volksrepublik China. Also es ist eine Wissbegier, ein Kulturdurst nach diesem Erbe europäischer Kultur und Musik da, das heute nicht mehr aus Wien oder Berlin oder Paris nach Asien getragen wird, wie das, ich erinnere mich noch zurück an die 80er Jahre, als Japan sozusagen die großen Kulturtourismus machten, sondern es ist heute Russland, das nach China geht als Kulturträger, als Konzertveranstalter.
Ja, und das ist ja auch das, was wir in unserem Podcast jetzt seit über einem Jahr besprechen. Kürzlich hatten wir eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Titel Der Wind dreht sich. Und ich glaube, genau das ist das, was wir auch vor Ort beim Forum beobachten konnten. Jetzt war auch gestern das Highlight des Tages der Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und für mich war es wirklich spannend zu beobachten, wie die Menschen, wie die Russen, die ja auch größtenteils, also die einen Großteil der Teilnehmer ausgemacht haben, diesem Event es kaum erwarten konnten, Wladimir Putin zu begrüßen. Es war ein unglaublicher Respekt, eine unglaubliche Achtung ihrem eigenen Präsidenten gegenüber. Und auf der Veranstaltung, zu der er knapp eine Stunde zu spät kam, weil er im Stau stand, war das ganze Forum gespannt auf den Bildschirmen. Die Hallen waren wie leergefegt. Er war über 4 Stunden. Erst hat er einen Vortrag gehalten und dann war er noch in einer Panel-Diskussion. Das Ganze ging über 4 Stunden und die Menschen saßen bis zuletzt vor den Bildschirmen und haben ihm gelauscht. Also etwas, was man sich, glaube ich, bei uns im Westen kaum vorstellen könnte, wenn Scholz mit Macron oder Rishi Sunak eine Panel-Diskussion führt, dass dort deutsche und westliche Teilnehmer 4 Stunden lang wirklich aufmerksam sich hinsetzen und ihm zuhören. Das ist, glaube ich, wirklich unvorstellbar. Und ich kann berichten, dass man vor Ort wirklich eine Aufbruchstimmung zu spüren und zu erleben war. Also man hat wirklich schon fast dieses Gefühl von Goldgräberstimmung, da tut sich was, da der Wind dreht sich dort. Und Putin hat auch vor Ort diese Rede gehalten und Sie waren ja auch mit dabei, Frau Kneißl. Also wie haben Sie denn diese Rede in unmittelbarer Nähe des Chefs des russischen Präsidenten Putin erlebt?
Ja, Sie bringen es auf den Punkt, das ist Aufmerksamkeit und um Ihre rhetorische Frage zu beantworten, warum würden sozusagen nicht Hunderttausende Deutsche, Franzosen oder Österreicher ihren Regierungschefs zuhören, die reden viele, haben vielleicht nicht so viel zu sagen und gerade ein Macron, ich habe ihn ein paar Mal auch live erleben dürfen, er schwafelt, ja, also er ist eine Plaudertasche. Aber da sind viele Zitate von französischen Poeten und Literaten, aber da ist wenig originale politische Botschaft drinnen. Und Präsident Putin hatte einige Tage zuvor eine große Pressekonferenz gegeben, an der erstmals auch seit 2 Jahren aus sogenannten nicht freundlichen, unfreundlichen Staaten Korrespondenten teilnahmen. Es gibt ja weiterhin in Russland die Vertreter von BBC, Sky News, Agence France-Presse, also you name it, you have it, die sind alle da, aber die sind dann nicht immer akkreditiert bei diesen Großveranstaltungen. Diesmal waren sie es und unter anderem tätigte er die Aussage über zur Frage der nuklearen Schlagkraft, zur Frage der Stationierung von russischen Raketen auf dem Gebiet von Verbündeten, damit sie sich gegen den Westen richten, also sozusagen in Reziprozität, in Antwort auf das, was Deutsche, Franzosen, Briten machen, um sich dann gegen Waffen, also die auf russisches Territorium gerichtet sind, einzusetzen. Und das sorgte dann doch unter den russischen wie auch ausländischen Journalisten für wühlte auf, ja, diese Aussagen wühlten auf. Und er hat in der gestrigen Debatte in einem sehr, sehr, soll ich sagen, intensiven Zielgespräch mit dem Moderator Sergei Karaganov, ein Universitätsprofessor, Schriftsteller, Essayist. Ich habe einiges in der Artikel gelesen. Ich glaube, er ist leitet auch, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, die Higher School of Economics in Moskau. Der Mann hat einen blitzscharfen Geist und auch eine spitze Zunge. Und man spürte an seinen teilweise sehr provokanten Fragen gegenüber dem Präsidenten, dass sich hier also eine wirklich intensive Debatte ergeben würde. Also das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen. Präsident Putin schätzt spitze Fragen, provokante Moderation. Und ich würde sagen, die ist gestern besonders scharf ausgefallen. Das Ganze wurde aber mit sehr, sehr viel Ironie und Humor aufgeführt. Also der Moderator führte unter anderem auch die Debatte in Richtung, na gut, die USA, die sind jetzt mit sich selbst beschäftigt, die sehen wir nicht als das große Problem, also so habe ich ihn verstanden. Und das war auch Thema in Interviews, die man mit mir führte. Was ist aber jetzt mit Europa? Und ich habe im Laufe des letzten Jahres immer wieder darauf hingewiesen, ich sehe nicht die europäischen Politiker als die Empfänger der USA. Ich sehe sie einfach nicht so, sondern ich habe viele als hausgemacht, immer empfangen. Ja, es ist ein hausgemachter Deutscher, ein hausgemachter österreichische Russlandphobie da. Die wird nicht von den USA vorgegeben. Das hat jeder so seine Geschichte und seine Entwicklung dazu. Und angesichts des aktuellen Verhaltens der Europäer, also nehmen wir den populärsten Politiker Deutschlands, Verteidigungsminister Boris Pistorius, wo es eben ganz in Richtung auf Kriegstüchtigkeit, Mobilisierung, Wehrdienst und so weiter geht. Also vielleicht auf den Punkt gebracht, die USA kämpften, wie es so salopp heißt, bis zum letzten Ukrainer auf dem Schlachtfeld Ukraine. Und so wie sich die Dinge jetzt stellen, sind die Europäer bereit, ihre eigenen Leute, ja? Also das ist eine Debatte, nicht nur eine Debatte, das hat mehrere Auswirkungen, vor allem in Polen, Männer mittleren Alters sich Richtung Spanien versuchen abzusetzen mit Immobilien, wer sich leisten kann. Und in dieser Debatte hat der Moderator eben etwas spitz, ich würde sagen sehr, sehr spitz formuliert. Und wie ist es denn mit diesen Hyänen und mit diesen wilden Hunden? Und er meinte die Europäer, ja, mit denen man sich so herumschlagen muss in der Natur. Wie geht man mit ihnen um? Und er richtete diese Frage dann ganz konkret an einen der beiden anderen Gäste auf dem Podium, den Präsidenten Zimbabwes, Emmerson Mnangagwa, wenn ich seinen Namen richtig ausspreche. Und dieser Herr bewies auch eine Portion Humor, indem er darauf replizierte, wir halten unsere Hyänen in Naturreservaten. Und es gab dann, also ich würde so sagen, diese Debatte war voll schwarzen Humors, teilweise am Rande der des noch Möglichen angesichts der doch sehr sehr schwierigen Situation. Aber die Konklusion des Ganzen war: Der Präsident hat eigentlich in seinen gestrigen Aussagen wiederum für eine gewisse Beruhigung gesorgt und gemeint, wir werden diesen Krieg ohnehin konventionell gewinnen. Also das konventionell füge ich jetzt hinzu. Das heißt, wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen um eine Eskalationsstufe in Richtung nukleare Streitkräfte, egal ob jetzt taktische, neue Mini-Nukes oder was auch immer, sondern der Krieg, also Russland gewinnt. Das zeichnet sich ab, ja. Also es ist eine Kriegsmüdigkeit in der Ukraine auf allen Ebenen, eine Kriegsmüdigkeit in den USA allen voran. Und ich würde sagen, das Hauptproblem, das sich für den Westen hier stellt, für den NATO stellt, ist, woher sollen die Munition kommen, ja? Also sie liefern zwar Waffen, aber sie wissen nicht, wo sie die 155 mm Granaten produzieren sollen. Es sind in den letzten 30 Jahren ging jegliche Strategiedebatte, ich habe das oft aus der Nähe verfolgt, weil ich an einer Militärakademie auch tätig war, es ging jegliche Debatte in Richtung, Wir brauchen keine Panzer mehr, wir brauchen keine konventionelle Kriegsführung. Die Kriege der Zukunft werden im Computerwege, im Cyberspace und so weiter geführt. Also schnelle, rasche, kleine, wendige Eingreifstruppe. Also alles nur mehr so in Richtung Special Forces. Und das wirft jetzt allen voran die USA, aber noch viel mehr, wenn es um diese ganz konkrete Frage geht, der Munitionsproduktion, die europäische Rüstungsindustrie in ein Dilemma, weil sie mögen zwar die Panzer wie Leopard liefern können, aber sie haben einfach nicht mehr die Produktionskapazitäten für die Munition. Und es deutet vieles darauf hin, dass die NATO im Laufe der nächsten Monate eine ziemlich heftige Niederlage auf dem Schlachtfeld erleiden könnte. Ich saß in einem Panel, Sie haben es vorhin angesprochen, dieses BRICS-Panel, neben einem Vertreter aus Afghanistan, also einem, es handelt sich um den Wirtschafts- und Arbeitsminister Afghanistan, ein Taliban mit einer Delegation. Und er hat eine sehr, würde ich sagen, substanzielle Beitrag geleistet im Sinne von Afghanistan ist offen für Business und wir freuen uns sozusagen hier auch mit unseren Kollegen aus den BRICS-Staaten zusammenzuarbeiten. Ich meinte in meinem Beitrag im 15. August 2021 erlitt die NATO eine schallende Ohrfeige in Kabul. Binnen eines Tages brach also diese Struktur, die dort 20 Jahre lang aufgebaut worden war, zusammen. Wir erinnern uns noch an die Bilder, wie die einstigen Mitarbeiter der NATO-Streitkräfte allesamt Afghanen fallen gelassen wurden, also wie die den Transportmaschinen Deutschlands und der USA hinterherliefen, um ähnlich wie Vietnam 70er Jahre eben gerettet zu werden, mit ihren Familien evakuiert zu werden. Und man ließ sie alle fallen wie heiße Kartoffeln. Und damals, im Sommer 2021, hätte meines Erachtens die NATO mal innehalten müssen und so etwas wie eine Art Manöverkritik machen. Was lief schief? Was haben wir falsch gemacht? Bevor man sich ins nächste Abenteuer stürzte, und ich sage das wirklich mit Betonung auf Abenteuer, ich erinnere mich sehr gut, wie ab Ende September, Anfang Oktober 2021 alles ging in Richtung Marschbefehl Ukraine. Und das Schlachtfeld Ukraine, dass der Gegner russische Streitkräfte ein ganz anderes Kaliber ist als einige Zehntausende Stammeskrieger aus Afghanistan, das liegt auf der Hand. Und dass natürlich auch eine offensichtliche Niederlage ganz andere Auswirkungen haben wird. Also daher diese Nukleardebatte, die wir im Moment an allen Ecken und Enden hören, ist in meinen Augen eher eine Debatte, die der Westen mit sich selbst führt, weil sie nicht genau wissen, wie sollen sie jetzt hier weitermachen. Konventionell geht sich nichts mehr aus. Und würde man jetzt zu Taktiken aller Art greifen oder nicht? Also Präsident Putin hat ziemlich klar gemacht, dass Russland sicherlich nicht den ersten Schritt setzen wird. Aber Russland bereit ist, eine solche Situation auch aufzunehmen. Und ich wurde von vielen Journalisten um meine Meinung gefragt, auch von Sky News, einem britischen Sender. Und ich sagte nur, es ist eine Reziprozität da in der Debatte. Aber ich setze auf die Rationalität aller Beteiligten. Und in Moskau weiß ich, dass die Leute rational sind. In Berlin, Paris bin ich mir da nicht so sicher.
Ja, und das ist eigentlich paradox, weil es ja in den deutschen Gazetten ganz anders herum heißt. Dort ist Putin derjenige, der irrational ist. Und wir sind diejenigen, die rational agieren. Ja, Frau Kneißl, die Zuhörer werden es wahrscheinlich gerade im Hintergrund gehört haben. Ihre wunderschöne mondäne Kuckucksuhr hat 9 Uhr geschlagen. Und Sie oder beziehungsweise wir beiden müssen nun los zu Ihrer Buchpräsentation Requiem für Europa. Deswegen werden wir jetzt hier an dieser Stelle den Podcast leider schon etwas früher beenden müssen, aber ich kann unseren Zuhörern versprechen. Und wie gesagt, nächste Woche dann etwas ausführlicher, auch von meiner Seite dann einen ausführlichen Lagebericht aus St. Petersburg. Noch habe ich ja nur das Economic Forum gesehen, bin eigentlich immer nur mit dem Taxi durch die Stadt gefahren. waren und nicht, dass ihr jetzt, liebe Zuhörer, denkt, was ist das denn für ein dekadenter Herr, der nur mit dem Taxi von A nach B fährt. Taxifahren ist hier sehr, sehr günstig und deswegen kann man sich das auch als junger Mensch, wie in meinem Fall, durchaus leisten. Ja, Frau Kneißl, ich freue mich jetzt sehr schon auf Ihre Buchpräsentation, auf die nächsten Tage hier in Russland. Wir gehen heute Abend noch in die Oper, ins Mariinsky. Wir bekommen noch eine Stadtführung. Wir werden noch das Eremitage besuchen gehen. Es sind die Weißen Nächte. Also es folgt wirklich ein Highlight auf das andere. Und ja, ihr, liebe Zuhörer, ihr werdet dann, wie gesagt, nächste Woche von mir einen ausführlichen Lagebericht hören.
Vielen Dank. Ich freue mich auch und einen wunderschönen Sonntag. Wir müssen aber jetzt hier wirklich sausen. Ja, ich habe das Glück, dass mein Vermieter hier eine sehr, sehr schöne Uhr stehen hat lassen. Die anderen Möbel habe ich wieder in den Fundus zurückgegeben. Aber in 3 Wochen muss ich hier ausziehen oder will ich ausziehen. Also das ist nicht müssen, das ist mein Wunsch und freue mich dann eben. Wir können dann gerne über alles andere auch noch plaudern beim nächsten Mal.
Richtig, dann nächste Woche bei einem schönen russischen Kaffee mit Kaviar und Blinis, ja. So wie sie mich hier empfangen haben. Blinis, die russischen kleinen Pfannkuchen, die man hier isst. Dann machen wir das Ganze etwas ausführlicher, Frau Kneißl. Jetzt geht's für uns los. Und ja, auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Macht's gut, bleibt wohl auf und bis nächsten Sonntag. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.